Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova zu den aktuellen Nachrichten. Die tschechische Regierung hat zunächst 20 Millionen Kronen, also ungefähr 645.000 Euro, für den Wiederaufbau des Irak bestimmt. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda, der insgesamt mit einer 20-mal höheren Summe rechnet, also etwa 13 Millionen Euro, soll in 14 Tagen einen Plan für die Beteiligung der Tschechischen Republik am politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau des Irak ausarbeiten. Erst dann wird die Regierung über die Nutzung von weiteren Geldmitteln entscheiden, sagte die Regierungssprecherin Anna Starkova gegenüber der Nachrichtenagentur ZDK. Des Weiteren wird die Tschechische Republik, die sich außer dem Irak selbst als eines von 6 Ländern an der Wiederaufbaukonferenz beteiligen wird, 20 Berater in den Irak entsenden. Die tschechische Botschafterin in Kuwait, Jana Hibaschkova, hat gestern den US-Verwalter im Irak, Jay Garner, über die Erfahrungen mit der Transformation zum demokratischen System und über den Plan bezüglich der Hilfe der Tschechischen Republik für den Irak informiert. Garner hätte sich der tschechischen Botschafterin zufolge für die Transformation der Polizei sowie die sogenannten Lustrationsgesetze interessiert. Botschafterin Hibaschkova sowie der US-Verwalter Garner nahmen am Montag an der Konferenz über die Zukunft des Irak teil. Einen Anteil der USA am EU-Erweiterungsprozess hat der tschechische Vizepremier Petr Mareš gestern in New York erinnert. Der tschechische Politiker sprach im Namen der EU-Beitrittskandidaten und der assoziierten Staaten auf einem Empfang, der von der EU-Vertretung bei der UNO und von Griechenland, das den EU-Vorsitz innehat, für die 10 Beitrittskandidaten und 3 assoziierte Länder veranstaltet wurde. Mareš erklärte, dass es zur EU-Erweiterung nicht gekommen wäre, wenn man in Washington nicht über die NATO-Erweiterung entschieden hätte. Der Vizepremier bemerkte, dass es immer noch Spannungen gibt, die zwischen einigen EU-Ländern und den USA im Zusammenhang mit der Irak-Krise hervorgerufen wurden. Mareš nimmt in New York an der Tagung der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung teil. Das tschechische Kabinett hat am Montagabend Josef Brokš als neuen Chef des reorganisierten Militärdienstes, vor allem auch den Kampf gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, gegen Terrorismus und gegen eine eventuell militärische Gefährdung der Tschechischen Republik konzentrieren muss. Brokš zufolge wird im neuen militärischen Nachrichtendienst kein Platz für ehemalige Mitarbeiter des kommunistischen Geheimdienstes STB und der kommunistischen militärischen Kontraspionage VKR sein. Gründlich überprüft werden müssten, so Brokš, nicht nur neue Mitarbeiter, sondern auch diejenigen, die jetzt für den militärischen Nachrichtendienst arbeiten. Eine Gedenktafel, die an den Dissidenten Pavel Vonka erinnern wird, wird offensichtlich auf dem Gebäude des Landkreisamtes in der nordostböhmischen Stadt Hradec Králové, Königgrätz, installiert. Der 35-Jährige starb unter bislang nicht geklärten Umständen am 26. April 1988 im Gefängnis in Hradec Králové. Das Kreisamt hat in der Vonka-Straße seinen Sitz. Diese wurde kurz nach der Wende von 1989 nach dem Dissidenten benannt. Vonka wurde wegen seinen Ansichten 3-mal vom kommunistischen Regime ins Gefängnis geschickt, zum letzten Mal am 5. April 1988. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm begleitet Sie jetzt Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. Hier die Themen zu unserer heutigen Sendung. Tschechien wird sich an der Aufbauhilfe für den Irak beteiligen. Frankreichs Außenminister Dominique de Villepin weilte zu Gesprächen in Prag. Und die Parlamentsdebatte um den neu zu wählenden tschechischen Rundfunk- und Fernsehrat war bereits in ihrem Vorfeld von großer Spannung geprägt. Dies und mehr sowie unsere Sendereihe Forum Gesellschaft hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. In der Nacht auf Dienstag hat sich die tschechische Regierung mit den Einzelheiten der Beteiligung des Landes an der internationalen Wiederaufbaukonferenz im Irak beschäftigt. Personal- und Finanzierungsfragen standen dabei im Vordergrund. Hören Sie mehr von Gerald Schubert.
Im Zusammenhang mit der Teilnahme Tschechiens an der Wiederaufbaukonferenz im Irak fallen in den letzten Tagen immer wieder die Namen zweier Damen, nämlich Jana Hibaschkova und Janina Šebičková. Hibaschkova ist die tschechische Botschafterin in Kuwait und bildete sozusagen die personelle Vorhut, nachdem am vergangenen Wochenende bekannt geworden war, dass Tschechien neben den USA, Großbritannien, Australien, Polen und Spanien und natürlich neben dem Irak selbst auf der Konferenz vertreten ist, die am Montag ihre Arbeit aufnahm. Hibaschkova über den Beginn der Gespräche.
Konferenz Die Konferenz fasste den grundlegenden Beschluss, dass innerhalb von 4 Wochen die letzte Sitzung stattfinden wird, auf der dann eine irakische Übergangsregierung nominiert wird. Im 2. Punkt des Kommuniqués wurde allen, die sich an der Koalition beteiligt hatten, intensiv gedankt. Aber gleichzeitig lautete eigentlich der Hauptslogan »Irak den Irakern«.
Die zweite der genannten Damen, Janina Hřebíčková, wurde am Montag vom tschechischen Außenminister Cyril Svoboda zur Koordinatorin der tschechischen Delegation im Irak ernannt, welche insgesamt 20 Berater umfassen soll. Hřebíčková ist eine ehemalige Journalistin, als solche hat sie vor 13 Jahren auch im Irak Erfahrungen gesammelt. Mittlerweile hat Hřebíčková aber bei verschiedenen internationalen Organisationen gearbeitet, darunter vor allem für die Vereinten Nationen. Außenminister Svoboda
qualifiziert sie ihre ganze professionelle Drahe.
Es qualifiziert sie ihre ganze bisherige Laufbahn, denn sie hat in Südkorea gearbeitet, in Israel, in London, am Balkan. Sie war Chefin des Fernsehens der Friedensmission im Kosovo und ähnliches mehr. Sie ist ein für diese anspruchsvolle Aufgabe hochqualifizierter Mensch.
Worin besteht nun die Aufgabe der Konferenz im Allgemeinen und konkret die der tschechischen Delegation?
Der Sinn ist es natürlich, so bald wie möglich Ordnung in die Situation im Irak zu bringen, so bald wie möglich eine normale staatliche Verwaltung einzusetzen und diese Verwaltung so bald wie möglich in die Hände der Iraker zu legen. Das sind die Ziele, die wir haben. Außerdem werden wir uns aber natürlich auch um den wirtschaftlichen Wiederaufbau kümmern. Und wir dürfen nie die humanitäre Hilfe vergessen.
Tschechien, so heißt es allgemein, soll im Irak nun in erster Linie seine Erfahrungen mit dem Übergang von einem totalitären Regime zur Demokratie einbringen. Die unmittelbare Beteiligung an diesem Prozess könnte freilich auch für die Wirtschaft des Landes positive Auswirkungen haben. Einige tschechische Firmen könnten beim nunwährigen Wiederaufbau Aufträge an Land ziehen. Doch vorerst kostet das Unterfangen einmal Geld. Am Montag hat die tschechische Regierung auf ihrer Sitzung die ersten 20 Millionen Kronen, das sind etwa 645.000 Euro, locker gemacht. Insgesamt rechnet Außenminister Svoboda mit der Bereitstellung von 400 Millionen Kronen.
Dass Frankreich und Tschechien nicht dieselbe Meinungsströmung in Europa repräsentieren, hat sich bei dem Besuch des französischen Außenministers Dominique de Villepin in Prag einmal mehr bestätigt. Dagmar Kebbalova hat dazu weitere Einzelheiten.
Weder mit dem tschechischen Präsidenten Václav Klaus noch mit dem tschechischen Außenminister Cyril Svoboda hat sich der französische Außenminister Dominique de Villepin einigen können. Mit Klaus hat Villepin über die Erweiterung der Europäischen Union, über die Vorbereitung einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik sowie über die Situation im Irak gesprochen. Präsident Klaus sagte, er hätte im Allgemeinen nichts gegen die Bildung von Staatenkoalitionen in Europa. Die Tschechische Republik werde sich aber für die Stärkung der transatlantischen Bindung einsetzen und daher nichts unterstützen, was sich gegen diese richtet. Beide Politiker waren sich allerdings einig darin, dass die neue europäische Verteidigungspolitik nicht zu einer Konkurrenz der NATO werden dürfe. Villepin meinte wiederum, dass der Brief der 8, den 8 Staatsmänner, darunter auch Ex-Präsident Václav Havel, zur Unterstützung der USA vor dem Irakkrieg unterschrieben haben, nicht im europäischen Interesse war. Daraus und aus weiteren Meinungsverschiedenheiten müsse Europa eine Lehre ziehen, meinte Villepin. Chiracs Äußerungen über einige EU-Kandidatenländer, die auf der Seite der USA gestanden haben, seien Villepin zufolge ein Beweis der Freundschaft gewesen und zeugten von der Tatsache, dass in der EU jeder seine Meinung sagen dürfe. Chirac hatte damals unter anderem gesagt, dass die Kandidatenländer ihre Chance verpasst hätten, zu schweigen. Uneinig waren sich der tschechische Außenminister Cyril Svoboda und Villepin über die rotierende EU-Ratspräsidentschaft, die Tschechien beibehalten will, während Frankreich für einen EU-Präsidenten plädiert. Svoboda zufolge kann nur durch die Beibehaltung der rotierenden Präsidentschaft eine gleichberechtigte Stellung kleiner und großer Länder gesichert werden. Villepin meinte wiederum, dass ein ständiger Vorsitzender der EU die Stellung der Europäischen Union stärken würde.
Mit Spannung erwartet und im Vorfeld von angespannter Atmosphäre begleitet, war am Dienstag die Debatte des Abgeordnetenhauses über die Wahl eines neuen Rundfunk- und Fernsehrates. Spekuliert wurde vor Beginn der Debatte plötzlich auch um einen möglichen Entzug der Sendelizenz für den erfolgreichsten Privatfernsehsender hierzulande. Mehr dazu von Silja Schultheiß.
Von einem Medienkrieg zwischen dem öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen ČT und dem privaten Fernsehsender TV Nova war am Dienstag in der Presse die Rede. Angespielt wurde damit auf die bevorstehende Wahl eines neuen Rundfunk- und Fernsehrates. Den alten Rat hatte Premierminister Wladimir Spidla Anfang des Monats auf Ersuchen des Abgeordnetenhauses aufgelöst. Die Vorwürfe der Abgeordneten gegen den Rat lauteten unter anderem mangelnde Transparenz und Mitverantwortung für das verlorene Arbitrageverfahren der Tschechischen Republik um TV Nova. Nicht nur die Zusammensetzung des neuen Rundfunk- und Fernsehrates, sondern auch der Wahlmodus selbst waren am Dienstagvormittag noch unklar. Während die Regierungskoalition für eine öffentliche Wahl plädierte, forderten vor allem Abgeordnete der oppositionellen Demokratischen Bürgerpartei ODS sowie die Kommunisten eine geheime Abstimmung. Katerina Dostalova, ODS-Vertreterin in der Medienkommission des Abgeordnetenhauses, begründet.
Diese
öffentlichen Wahlen hätte man in den vergangenen 50 Jahren zu Genüge erlebt. Sie denke, jeder Abgeordnete sollte das Recht haben, nach seinem Wissen und Gewissen zu entscheiden und nicht unter dem Druck, wie Herr Premier Spidler auf ihn schauen werde, so Dostalova. Die Debatte um die Wahl des Rundfunk- und Fernsehrates hatte Kulturminister Pavel Dostal seit Jahren für seine Vorbehalte gegen TV Nova bekannt, kurz vorher noch zusätzlich angeheizt, indem er in einem Gespräch mit der Zeitung Lidové Noviny angekündigt hatte, er plane gleich eine zweifache Klage gegen Nova als Minister und als Privatmann, auf deren Grundlage dem Sender möglicherweise die Sendelizenz entzogen werden könnte. Der Grund: falsche und unausgewogene Berichterstattung über das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen, aber auch über Dostals eigenes Ressort. Wie die für Dienstag anberaumte Debatte im Abgeordnetenhaus ausfällt, darf mit Spannung erwartet werden. Hinter dem traditionell ODS-freundlichen TV Nova jedenfalls, so viel ist klar, steht jenseits aller politischer Debatten die Mehrzahl der tschechischen Fernsehzuschauer.
Eine Serie von Pietätakten und Gedenktreffen wird im Laufe des Mai an die Opfer des kommunistischen Regimes der ehemaligen Tschechoslowakei erinnern. Der sogenannte Monat der Opfer des Kommunismus findet unter der Schirmherrschaft der Vorsitzenden der tschechischen UNESCO-Kommission Jaroslava Moserova statt und wird von der Konföderation politischer Häftlinge organisiert. Maketa Maurova hat dazu František Šedivý von der Konföderation befragt.
Der diesjährige Monat Mai wird als Monat der Opfer des Kommunismus begangen. Ist es eine einmalige Veranstaltung oder knüpft man an frühere Veranstaltungen an?
Diese Veranstaltung wird in diesem Jahr zum ersten Mal veranstaltet. Aber das bedeutet nicht, dass wir in den letzten Jahren nicht auf diese Opfer erinnert haben. Ja? Aber war das nur in der Woche, wo Dr. Milada Horáková hingerichtet wurde. Und das war am 27. Juni. Und seit dieser Zeit, das heißt nach dem Jahr 1989, haben wir aber jedes Jahr im Mai diese Veranstaltung auch organisiert. Aber das war nur deswegen, dass wir am Ende dieses Monates sogenannte Jachimovske Peklo, Jachimstal Hölle, veranstaltet haben. Und wo wir auch verschiedene und bedeutsame Gäste erwarten, zum Beispiel den Herrn Präsidenten und so weiter.
Wie verstehen Sie eigentlich die Opfer des Kommunismus? Sind es Todesopfer, sind es Häftlinge oder kann man diese Kategorie breiter verstehen?
Ja, die Opfer sind verschiedene. Erstens sind das die Toten, das sind die Leute, die entweder hingerichtet worden waren oder nur verhaftet worden waren, aber sehr lange Zeit. Und zwar in verschiedenen Gefängnissen, wie zum Beispiel Leopoldov, Mirov, Jelava, Pardubice für die Frauen und so weiter. Und dann die Konzentrationslager, die sich im Jachimstalgebiet gefunden haben und nicht nur im Jachimstalgebiet, sondern beim Uranerzgruben besonders, ja, aber auch beim Kohlengruben. Und die dritte Kategorie waren die Leute in diesem PTP, das waren die Abteilungen, die sogenannte militärische Abteilung. Sie Leute aber gehören nicht zum Militär, sondern das war nur eine Weise, wo man die Leute versklaven wollte. Und natürlich dann waren die Familie der Häftlinge.
Der Monat der Opfer des Kommunismus besteht vor allem aus verschiedenen Erinnerungstreffen. Worin sehen Sie die Bedeutung dieser Treffen, dieser Veranstaltungen und überhaupt der Erinnerung an die Geschichte für die heutige Zeit, für die Gegenwart?
Diese Veranstaltungen, die sollen die junge Generation an diese Taten erinnern, ja. Denn diese Taten bedeuten natürlich auch eine bedeutsame Etappe in der Entwicklung der Geschichte, ja, wo sich verschiedene Schichten von der Bevölkerung formuliert haben, ja, und wozu das alles geführt hat, ja.
Seit vergangenen Samstag zieht sie wieder Abertausende in Tschechien und auch in der Slowakei in ihren Bann. Die Eishockey-Weltmeisterschaft, deren diesjährige Ausgabe bis zum 11. Mai in Finnland ausgetragen wird. Und an den ersten drei Spieltagen hat sich auch schon einiges getan bei den Begegnungen, die in Helsinki, Tampere und Turku über die Bühne bzw. das spiegelglatte Eis gingen. So sind die ansonsten immer zu den Mitfavoriten zählenden US-Amerikaner nach ihren beiden Auftaktniederlagen gegen B-Gruppenaufsteiger Dänemark und gegen die Schweiz bereits gestrauchelt. Das heißt, sie müssen in die Abstiegsrunde und dort darum kämpfen, sich den Verbleib bei der ABM auch für die nächste Saison zu sichern. Ein totaler Einbruch der Amerikaner wäre nämlich auch für die Tschechische Republik nicht von Vorteil, da diese dann bei der WM 2004 fehlen würden, der WM, die in 12 Monaten von Tschechien mit den Spielorten Prag und Ostrava Ostra veranstaltet wird. Doch derzeit schaut in ganz Tschechien, ebenso wie in der Slowakei, die ihren WM-Titel aus dem Vorjahr verteidigen will, alles auf die aktuellen Spiele in Finnland. Und da können die in Mitteleuropa führenden Eishockey-Nationen durchaus zufrieden sein mit dem bisherigen Abschneiden ihrer Teams. Denn sowohl Tschechien als auch die Slowakei haben sich nach ihren beiden Auftaktsiegen in den Vorrundengruppen D bzw. A bereits für die zweite Runde qualifiziert. Tschechien durch ein 5:2 über Slowenien und ein 8:1 über Österreich, die Slowakei nach einem 9:3 über die Ukraine und einem 10:1 über Japan. Beide Länder, die über ein großes, aber nicht unbegrenztes Reservoir an erstklassigen Cracks verfügen, können dabei auch in diesem Jahr wieder auf einige ihrer Superstars aus der nordamerikanischen NHL zurückgreifen. Tschechien unter anderem auf Milan Hedog, Robert Reichel und Martin Straka, die Slowakei zum Beispiel auf Peter Bondra, Sigmund Palfi und Miroslav Šatan. Reichel, der im tschechischen Team erneut zum Kapitän auserkoren wurde, hatte in der Partie gegen Österreich seinen ersten WM-Einsatz in Finnland und war nach dem 8:1-Sieg über das Nachbarland entsprechend zufrieden. Ich denke, das war insgesamt ein gutes Spiel. Die Mannschaft hat gezeigt, was von ihr erwartet wurde, und sie hat verdient gewonnen. Anfangs gab es nur das Problem, dass wir den Gegner im ersten Drittel einige Male zu Überzahlsituationen haben kommen lassen. Doch nach der Drittelpause, so denke ich, war unser Spiel schon kompakter. Spätestens kommende Woche wird man sehen, wie weit Kapitän Reichel, der schon 3 WM-Titel gewonnen hat, seine Mannen diesmal führen wird. Und das war's auch schon wieder für heute von unserem Tagesecho. Es geht nun weiter mit einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Forum Gesellschaft von und mit Katrin Sliwa.
Herzlich willkommen zum Forum Gesellschaft. In den letzten Wochen haben wir Ihnen bereits einige nationale Minderheiten in der Tschechischen Republik vorgestellt. Denjenigen von Ihnen, die unsere kleine Serie verfolgt haben, wird nicht entgangen sein, dass wir diejenige Minderheit ausgespart haben, die für einen deutschsprachigen Sender am naheliegendsten zu sein scheint, die deutsche Minderheit. Dem wollen wir in der heutigen Sendung Abhilfe schaffen. Es begrüßt Sie Katrin Sliwa. Etwa 10.000 Einwohner zählt die Tschechische Republik gegenwärtig, 39.000 von ihnen bekannten sich bei der jüngsten Volkszählung zur deutschen Nationalität. Das ausschlaggebende Kriterium für die Entscheidung der Befragten war die Muttersprache. In der Rangliste der größten Minderheiten in der Tschechischen Republik nimmt die Deutsche offiziell somit den 3. Platz ein. Doch gehen wir zunächst einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Der Anteil der Deutschen an der Gesamtbevölkerung machte zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch zwischen 20% und 30% aus. Infolge der sogenannten Beneš-Dekrete, die die Vertreibung der Deutschen aus den von ihnen bewohnten Gebieten legitimierten, verringerte sich ihre Zahl verständlicherweise deutlich. Wir baten Frau Rosemarie Knapova, die Vorsitzende des Kulturverbandes der Bürger deutscher Nationalität und Vertreterin der deutschen Minderheit im Rat für nationale Minderheiten der tschechischen Regierung, uns die Lebenssituation der deutschen Minderheit etwas zu veranschaulichen.
Diejenigen, die hier geblieben sind nach dem Zweiten Weltkrieg, einige mussten bleiben als Facharbeiter, sonst hätten die verschiedenen Industriezweige überhaupt keine Fachleute gehabt. Viele waren ja auch froh, hier bleiben zu können und haben sich Respekt geschaffen.
Ein schwerwiegendes Problem sei gewesen,
dass man den Deutschen alle Verständigungsmittel genommen hat. Also sie hatten weder Radioempfang noch Zeitung. Und in den 50er Jahren hat man feststellen müssen, dass für diese Leute, die durch ihre fleißige Arbeit sich hier behaupteten, dass man den Menschen auch irgendeine Information geben muss. Und so entstanden auch in den 50er Jahren, die hieß Aufbau und Frieden. Natürlich wollten die Menschen sich auch unterhalten. Und es gab hier von Prag aus ein Wandertheater. Und dann hat man eben den Deutschen auch eine Unterhaltung geboten.
Die erste Zeitung der deutschen Minderheit gibt es auch heute noch. Allerdings hat sich der Name des Wochenblattes geändert. Inzwischen heißt es Prager Volkszeitung und wird ebenso wie die Landeszeitung mit Mitteln aus der tschechischen Staatskasse finanziert. Und wie leben Angehörige der deutschen Minderheit im heutigen Tschechien?
Jetzt, nach fast 60 Jahren nach dem Krieg, ist die deutsche Minderheit sehr assimiliert. Nicht nur durch ihre Verstreuung auf dem ganzen Gebiet der Republik, aber auch durch die Verbindungen mit dem tschechischen Element. Es gibt eben viele Mischehen in den 60er Jahren und das prägt eigentlich die heutige deutsche Gesellschaft. Es gibt kaum noch eine rein deutsche Familie, wo man Deutsch als Muttersprache spricht.
Wie gestaltet sich das Zusammenleben der deutschen Minderheit mit der tschechischen Bevölkerung? Sind Fälle von Diskriminierung bekannt?
In dem Unterbewusstsein der Tschechen ist immer noch sehr viel Hass gegen die Deutschen. Aber ich glaube, nur bei der älteren Generation, die eigentlich diese Okkupation miterlebt hat, bei den jüngeren Leuten kommt es gar nicht in Frage. Das sieht man ja bei den jungen Menschen in den Schulen. Also von unserer Seite, also von unseren Mitgliedern her, ich kaum noch etwas, dass sie irgendwie an Diskriminierung leiden. Diskriminiert sind unsere deutschen Angehörigen der Minderheit nur im Restitutionsgesetz.
Dass, bis auf einige spezielle Einzelfälle, keine materiellen Entschädigungen für die Vertriebenen aus den Sudetengebieten vorsieht. Neben dem Kulturverband, der 1969 in Böhmen gegründet wurde, gibt es einen anderen Minderheitenverband, die Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, die seit der Samtenen Revolution im Jahre 1989 in Tschechien aktiv und inzwischen auch Dachorganisation einer ganzen Reihe an regionalen Verbänden ist. Die Beziehungen untereinander scheinen jedoch leider nicht die besten zu sein. Frau Knapova dazu.
Nach der Wende 89 kamen Vertreter von Deutschen in unser Sekretariat und verlangten, dass wir unsere Funktion niederlegen. Nur die Leitung des Kulturverbandes hat gesagt, wir haben nichts verbrochen. Wir haben uns die ganze Zeit um die deutsche Minderheit gekümmert. Wir haben kein schlechtes Gewissen. Wenn der Kulturverband nicht gewesen wäre, wäre die deutsche Minderheit eigentlich ganz zerflossen. Und man könnte heute suchen, wo ein Deutscher eben überhaupt wohnt.
Das Vergehen, das dem Kulturverband vorgeworfen wird, ist, sich mit den Kommunisten eingelassen zu haben. Frau Knapova allerdings weist diesen Vorwurf wie folgt zurück.
Die Nationale Front, die Národní fronta, hat eben verlangt, dass in der Leitung eben Kommunisten sind. Ja, und die waren da in der Leitung. Aber in den einzelnen Grundorganisationen, da kann ich Ihnen ganz genau sagen, wenn sich die Kommunisten eben aus den Grundorganisationen trafen, ob es 15 oder 20 waren, da war es viel.
Und was hält Frau Knapová von dem kürzlich in Prag eröffneten und seither in der tschechischen Presse viel diskutierten Kontaktbüro der sudetendeutschen Landsmannschaft?
Ja, ich denke, als Kontaktbüro ist das eigentlich nicht schlecht. Denn wenn es zu einem vereinten Europa kommt, dann müssen ja die Menschen einander verstehen. Und wenn das der Anfang ist zu einer guten Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen und speziell zwischen den vertriebenen Deutschen, den Sudetendeutschen, die einst hier zu Hause waren. Also kann man sich vorstellen, dass für die tschechische Bevölkerung so ein offenes Kontaktzentrum eben zum Vorteil ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, unsere heutige Sendung hat Ihnen gefallen. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Katrin Sliwa.
Und das war's für heute. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21 000.